Genau, guten Morgen auch von meiner Seite. Wie schon gesagt, ich heiße Jonas Häberle, schwäbischer Name, wie ihr hört. Ich komme ursprünglich aus so ein bisschen hinter Heilbronn, Kupferzell, Schwäbisch Hall, die Ecke. Aber tatsächlich aus der Calvary Chapel Heidelberg zu euch heute Morgen. Wir, meine Frau und ich, wir wohnen da in Heidelberg seit neuem wieder. Und der Dave, der hat mich vor ein paar Wochen, vielleicht schon zwei Monaten, hier getroffen bei einem Pastoren-Ältesten-Treffen, zur Calvary Chapel-Treffen hier in Sinsheim. Und da hat er mich eingeladen, ob ich heute hier dabei sein kann bei euch und bei der Predigtreihe im Markus-Evangelium weitermachen kann. Und da freue ich mich total. Habe mich total gefreut über die Einladung und mich da einzuklinken in dieser Predigtreihe, Markus-Evangelium, das ist ein geniales Buch. Genau, ich bin 35 Jahre alt, vielleicht noch so ein paar Sachen zu mir, ein paar Daten. Bin seit 12 Jahren mit meiner Frau Elsa verheiratet. Wir haben 3 Kinder, spannendes Alter. 7, 6 und 3, also geht's ab. Wahrscheinlich, ich habe schon hier vorne ganz schön viele gesehen. Ich glaube, ihr als Gemeinde könnt da mitfühlen, viele von euch. Genau, und bin seit August in Heidelberg bei der Calvary Chapel als werdender Assistenzpastor angestellt. Und soll ich auch ganz liebe Grüße sagen an der Stelle, auch von der Gemeindeleitung, von der Gemeinde in Heidelberg. Und ich glaube, für uns als Gemeinde Heidelberg ist es echt ermutigend, auch immer wieder an euch zu denken, in Sinsheim als Calvary Chapel, weil uns unsere Geschichte und das verbindet, uns ermutigt, immer wieder ja, auch zu wissen, wie ihr Jesus hier in Sinsheim nachfolgt und ihn lobt, wenn er zusammenkommt, ihn anbetet und ihn ins Zentrum stellt. Und genau, von daher auch liebe Grüße aus unserer Gemeinde in Heidelberg. Genau, und wir kennen auch so ein paar, die Schmalzars, mit euch waren wir früher im Hauskreis, haben so ein paar Connections, auch die Colatas kennen wir noch damals, zur Zeit in Heidelberg. Wir als Familie waren dort in Heidelberg 2012 bis 2015, meine Frau hat da ihr Studium gemacht und dann sind wir aber aus der Gemeinde in Heidelberg ausgesandt worden, um nach Nepal zu gehen und waren da die letzten 9 Jahre als Familie, haben dann unsere 3 Kinder dort großgezogen, also so groß sind sie nicht, bis jetzt und haben dort mit OM, ist vielleicht auch ein Begriff, ich weiß, hier in Sinsheim ist DMG vor Ort, was richtig schön ist, die auch eine super wertvolle Arbeit machen. Und wir waren mit OM und der Aussendegemeinde in Heidelberg in Nepal. Ich habe studiert, auch damals in Heidelberg gearbeitet als Bauingenieur und wurde dann 2015, war ein großes Erdbeben in Nepal und haben dann dort ein Erdbeben-Wiederaufbauprojekt innerhalb von OM geleitet und sind dann dort auf eine göttliche und gute Art und Weise irgendwie hängen geblieben für die 9 Jahre und sind da dankbar dafür, wirklich dankbar für das, dass wir dort dienen durften, dankbar vor allem auch aus erster Reihe immer wieder bewundern und erleben zu dürfen, wie Gott am Wirken ist und am Werk ist. Und eine Sache davon, also was auch so nach diesem Erdbeben-Wiederaufbauprojekt nach den ersten 3 Jahren war eigentlich so das Haupt, der Schwerpunkt der Arbeit war Gemeindegründung unter unerreichten Volksgruppen dort im Himalaya. Meine Frau und ich, wir haben in Kathmandu in der Hauptstadt gewohnt, in einem tibetisch-buddhistischen Stadtteil, direkt neben uns einige tibetische Klöster um uns herum gehabt, 250 Mönche, die so direkt in unserer gegenüber der Straße gewohnt haben. Ging es morgens um 5 Uhr los mit den ersten Gebets-Meditationssängen und Hörnern und da wird richtig laut mal den Morgen begrüßt. Da haben wir gelebt und auch mit einer Volksgruppe in den Bergen gearbeitet. Und ja, und ich glaube, was wirklich eine Freude war für uns, auch mit vielen einheimischen Gemeindegründern dort in Nepal arbeiten zu dürfen, sie zu schulen, sie zu ermutigen, sie zu auch befähigen, in ihrem Land, auch an den sehr abgelegenen Dörfern, Bergdörfern, dorthin zu gehen und dort das Evangelium hinzubringen und dort Gemeinden zu gründen. Und das war auch immer wieder dann auch krass zu erleben, wie Gott es getan hat. Also viele von denen waren sehr jung, sind sehr jung. Aber allein letztes Jahr, 2023, haben wir von diesen knapp 200 so junge Brüder und Schwestern, Gemeindegründer, die uns berichtet haben, dass über 115 kleine Hausgemeinden entstanden sind, allein in diesem Jahr. Also durch sie direkt, aber auch indirekt durch den Gemeinden, mit denen sie gearbeitet haben. Und es war so ermutigend, immer wieder zu sehen, wie Gott am Werk ist und wie Gott auch heute noch nicht nur hier, sondern weltweit wirkt. Und das war für uns eine Freude, auch da sein zu dürfen, die letzten 9 Jahre. Auch froh, dass wir unsere Arbeit, als wir zurückgekommen sind, seit 5 Monaten sind wir erst wieder in Deutschland, seit Juni. Und also ganz frisch wieder hier deutsche Kultur, sind wir gerade noch so am Ankommen. Philipp hat mich vorhin gefragt, seid ihr schon angekommen? Das ist eine spannende Frage, also wir sind noch am Ankommen. Sind aber dankbar, dass wir auch einfach die Arbeit übergeben durften, weitergeben durften an viele einheimische Mitarbeiter, Gemeindegründer, Leiter dort vor Ort und dass Gott da weiter wirkt. Und unsere Brüder und Schwestern auch in Nepal, weltweit, brauchen immer wieder auch Unterstützung im Gebet. Wir können für sie beten und dass sie freimütig bleiben, auch trotz Anfeindungen und vieler vielleicht auch Entmutigungen, die sie erleben, treu Jesus zu folgen. Und da können wir sie unterstützen. Und vielleicht noch so eine ganz kurze Geschichte, warum es überhaupt Nepal und was ist so meine Verbindung. Ich habe da damals ein FSJ gemacht in Nepal, direkt nach dem Abi. Und ein eindrückliches Erlebnis für mich war, weil das wird mich wirklich verändert so dieses Jahr dort, als wir in den Bergen unterwegs waren mit Rucksack und Evangelien verteilt haben, konnten die Sprache ja nicht so gut, Nepalesisch, so ein paar Wörter irgendwie gelernt, aber wirklich sprechen konnte ich es noch nicht. Aber wir hatten Bibeln in Nepalesisch dabei und ich sagte, hey, habt ihr schon mal die Geschichte von Jesus gelesen? Und durften dann im großen Stil in den Dörfern Evangelien verteilen. Und ich erinnere mich noch, dass vor allem ein Mann, der hat dann zu mir gesagt, Jesus, Geschichte von Jesus, wer ist Jesus? Und ich so, Jesus Christus? Und er so, ja, nee, sag ihm nichts, wer ist das? Das ist der Mann aus Kathmandu, wo kommt der her? Und ich sag, und mir gingen dann die Augen auf, sag, du hast noch nie was von Jesus gehört. Und er sagt, nee, wer ist es? Und er sagt, hey, dieser Mann hat mein Leben verändert, dieser Jesus. Und ich wünsche dir nichts mehr, dass du das für dich selber lesen kannst und verstehen und erfahren kannst, wer dieser Jesus ist. Und dann habe ich ihm ein Neues Testament gegeben und gesagt, hey, hier, lest es, tu mir einen Gefallen, lest es aus eigener, also für dich selbst in deiner eigenen Sprache, wer dieser Jesus ist. Und ich glaube, das ist, was mich, auch meine Frau, uns bewegt haben, als wir dann 2015 wieder zurückgegangen sind, wirklich zu denen zu gehen, die zum Teil nicht die Chance hatten, von diesem Jesus zu hören und da das Evangelium hinzubringen. Sind aber auch voll gespannt, auch auf diesen neuen Schritt, auch dadurch, dass wir jetzt wieder in Deutschland sind, was Gott hier vorhat, auch mit uns als Familie und auch in Heidelberg da dienen zu dürfen und auch heute Morgen hier zu sein. Wir, auch dieses Stichwort für mich, genau, nicht nur in Nepal, sondern überall auf der Welt ist Gott der, der sein Reich baut. Und sein Reich, Jesu Königreich, ist angebrochen. Und Jesus ist König, er ist der Herr und er regiert. Und das wollen wir auch heute Morgen in dieser richtig starken Bibelstelle im Markus 11 uns genauer anschauen. Was bedeutet das? Dass Jesu Reich angebrochen ist. Und ihr könnt gern dazu aufschlagen, Markus Kapitel 11, und wir lesen Vers 1 bis Vers 11 gemeinsam. Und als sie sich näherten und nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er 2 seiner Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr das, so sprecht, der Herr braucht es, so wird er es sogleich herniedersenden. Sie aber gingen hin, fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche, die umstehend, sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters Davids, das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel, und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Herr, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Wir danken dir für das, dass wir dein Wort lesen, studieren dürfen. Danke für dieses Vorrecht, dass du uns dein Wort schenkst. Und rede du zu uns, so wie du reden möchtest heute Morgen, Herr. Und so wie du reden musst, Herr, rede so zu uns heute Morgen. Danke dafür. Amen. Genau, lasst uns einfach mal durch diesen Text gehen, Vers für Vers, so wie man das bei einer Carey Chapel, ich denke auch hier, macht. Vers 1, uns anschauen. Wie geht's da los? Es geht erstmal so, der erste Teil von diesem Text geht es um diese Vorbereitung, die Jesus trifft. Jesus sagt hier, er ist, und als sie sich Jerusalem näherten, also Jesus und seine Jünger sind auf dem Weg in Richtung Jerusalem. Der Ort, wo das Kreuz auf Jesus wartete. Jesus war sich bewusst auf seinen Auftrag, und allein diesen Kapitel davor, Markus 10, 45, denn auch der Sohn des Menschen, sagt Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus wusste genau, warum er nach Jerusalem kommt und warum er da hinein zu Jerusalem, auf Jerusalem zusteuert. Und wenn wir jetzt nur das Markus-Evangelium hätten, dann könnten wir annehmen, dass vielleicht das erste Mal ist, dass Jesus die Reise nach Jerusalem machte. Doch im Johannes-Evangelium, da erzählt, dass uns viel von früheren Reisen, die Jesus getan hatte, auch als jüdischer Mann nahm Jesus an möglichst vielen der großen Feste in Jerusalem teil. Und doch erwähnt es hier Markus auf die Art und Weise, ich glaube, um auch das auszudrücken, dass jetzt Jesus sich Jerusalem näherte, dem Ort, an dem er wusste, was auf ihn wartet. Und er war auf dem Weg zum Kreuz. Und er wusste, warum er nach Jerusalem geht. Und so tut er jetzt, dass er in Vers 1 oder die zwei Jünger ausgesandt hat und ihm eine ganz praktische Aufgabe gegeben hat. Jesus war umsichtig und hat ganz gezielt Vorbereitungen für seine Ankunft in der Stadt getroffen. Jesus überlässt nichts dem Schicksal, er bezieht auch seine Jünger mit ein, das finde ich total schön. Er geht nicht selber los und holt sich das Eselfüllen, sondern er bezieht seine Jünger mit ein. Und sie haben, auch das finde ich interessant, sie haben ihm nicht nur zugehört, theoretisch geblieben, sondern ganz praktisch Dinge vorbereitet für Jesus. Logistische Vorkehrungen getroffen. Wir können auch davon lesen, wie Jesus sie ausgesandt hat, in die Dörfer, in Zweierteams, um anzukündigen. Und das finde ich irgendwie schön. Dankeschön. Das finde ich schön, eine schöne Art und Weise zu sehen, dass Jesus ganz praktisch seine Jünger mit einbindet und sie damit hineinführt. Und ich finde das wichtig, ein wichtiger Aspekt von Jüngerschaft, dass es wirklich auch praktisch ist. Auch in Nepal irgendwie haben wir das gerade in unserer Jüngerschaftsarbeit, Jüngerschaftsschule gemerkt, wie wichtig es ist, dass man ganz praktisch Hand anlegen muss und ganz praktisch hineingeführt wird in den Dienst. Also ganz ähnlich, weniger jetzt so wie ein Student, der nur in der Vorlesung drin sitzt, sondern eher wie so ein Praktikant, eher wie so ein Lehrling von Jesus. So stelle ich mir das vor als Jünger. Lehrling von Jesus werden, das bedeutet Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet also nicht nur zuhören und verstehen, sondern es bedeutet vor allem selbst tun. Und klar, wenn wir an unsere Gemeindearbeit denken, manchmal ist es vielleicht schneller, diese Dinge irgendwie selber zu tun, schnell, man weiß, wie es läuft. Aber Jüngerschaft bedeutet eigentlich genau das, andere mit reinzunehmen, andere mit reinzuführen und ihnen Raum zu geben, sich einen Raum zu geben, sich auszuprobieren, mehr und mehr alleine zu machen zu lassen. Und das ist eine wichtige Frage für uns, wie leben wir das, Jüngerschaft, auch als Gemeinde, wie lebt ihr das als Gemeinde? Wie lebt es in den Diensten, aber auch in den praktischen Lebensbereichen, in denen wir stehen? Wie sieht Jüngerschaft aus? Genau, Vers 2, lass uns weitergehen. Was tut dann Jesus? Er sendet sie aus und er sagt ihnen eigentlich ganz praktisch, gibt den ganz praktischen Auftrag. Erstens, Eseljunges finden. Zweitens, losbinden. Drittens, herbringen. Männer brauchen manchmal klare Arbeitsabläufe. Ich glaube, das hat Jesus verstanden und so sagt er ihnen das ganz klar. Nichts Kompliziertes eigentlich. Und genauso passiert es, wie Jesus vorhergesagt hat. Sie finden es genauso vor, dass dort ein Esel Junges angebunden ist. Und lass uns mal an das auch da uns nochmal Gedanken machen. Warum ein Esel Junges? Warum will Jesus dieses Eseljunge haben? Richtig, und da steckt, wie ihr wisst, da steckt eine wichtige und viel Symbolik drin, warum Jesus sich dieses Eseljunge aussucht. Jesus überlässt es nicht dem Zufall, sondern er will ganz bewusst dadurch etwas zum Ausdruck bringen. Und zwar, erstens, Gott hält sein Versprechen. Zacharia 9, Vers 9 bis 11, lasst uns das mal lesen, da ist nicht dieses Versprechen, das im Alten Testament steht. Da heißt es, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Also Jesus drückt durch das, dass er ein Eseljunges auswählt, aus dem Ersten, dass Gott dieses Versprechen hält. Jetzt ist dieses Versprochen. Es ist die Zeit, dieses Versprechen zu erfüllen, diese Prophetie zu erfüllen. Zweitens, hier geht es um Freude. Frohlocke, jauchze, Tochter Zion. Jesus will ausdrücken, jetzt ist Zeit für Freude. Drittens, hier heißt es, der König kommt, siehe, dein König kommt zu dir. Jesus drückt aus damit, ihr bin ich, der König, und ich komme zu dir. Der König aller Könige, hier bin ich. Und viertens geht es weiter, es wird ein Gerechter. Jesus drückt dadurch aus, hier bin ich, ich bin der Gerechte, gerechtfertigt vor dem Vater, vollkommen gerecht und rechtschaffend. Und fünftens, ein Gerechter und ein Retter steht da. Wenn ihr den Text habt, ihr könnt auch, oder ihr habt es wahrscheinlich auch in eurer Bibel, lest gerne Zacharia 9, 9 bis 11. Ein Retter heißt es da. Jesus drückt damit aus, hier bin ich, nicht nur ein König, nicht nur ein Gerechter, hier bin ich ein Retter, der Messias und König, auf den ihr gewartet habt, der versprochen war. Genau, danke. Und dann sechstens, Jesus drückt damit aus, demütig. Hier bin ich. Ja, ich bin ein König, der Messias und ich komme jetzt. Aber ich in vollkommener Demut und in Sanftheit komme ich. Und das drückt dieses Eselfüllen aus. Er kommt nicht majestätisch auf einem gewaltigen Kriegspferd, sondern er kommt auf so einem Eselfüllen, so ein junges Eseltier. Das ist Jesus. Er sagt, ich bin in meinem ersten Kommen nicht mit Gewalt und majestätischer Herrschaft gekommen. Nein, ich komme in Frieden und in Einfachheit und in Demut. Und ich fand es schön, David Gusek, er hat ja Carey Chapel Bible College in Siegen auch lange Jahre geleitet. Er schreibt dazu, Jesus wählte absichtlich ein junges Fohlen, kein Hengst, kein Esel und er kam auch nicht zu Fuß. Denn an jenem Tag sollte er auf einem Füllen reiten, anstelle eines mächtigen Kriegspferdes und als Mann des Friedens sollte er kommen. Jesus kam nicht als siegreicher Feldherr nach Jerusalem, sondern als leidender, wenn auch triumphierender Knecht. Die Rabbiner zu seiner Zeit, zu Jesu Zeit, hatten verschiedene Theorien darüber, wie der Messias nach Jerusalem kommen würde. Manche basieren sich auf Daniel 7, Vers 13, dachten einige, der Messias würde als majestätischer Herrscher kommen. Und auf der Grundlage von Zacharia 9, was wir gerade angeschaut haben, dachten einige, dass der Messias auf bescheidene und demütige Weise kommen würde, auf einem Fohlen reitend. Und zu der Zeit Jesu waren einige Rabbis der Meinung anscheinend, dass der Messias demütig zu einem unwürdigen Israel kommen würde, aber mächtig, so wie es in Daniel beschrieben wird, zu einem würdigen Israel. Und da Israel selbst sich für würdig hielt, war es für sie klar, dass Jesus würdig, mächtig und triumphierend, sie haben auf den triumphierenden, siegreichen Messias gewartet. Und Jesus kommt aber auf einem Füllen, demütig. Und ich finde es auch schön, in Zacharia 9, im Vers 11, ganz am Ende heißt es ja, und dass dieses Reich des Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen, vom Strom bis an die Enden der Erde. Genau, 10 ist es, danke. Und ich finde es auch schön, auch das ist so eine coole Erinnerung, was Jesus hiermit ausdrückt. Er sagt, hier bricht Gottes Reich an. Und dieses Reich ist nicht nur für eine Nation hier, ich bin für was viel Größeres gekommen. Für ein Reich, das sich ausstreckt bis an die Enden der Erde. Und wir dürfen bis heute noch Teil davon sein, als seine Gemeinde. Lass uns weitergehen, Vers 6, wie geht es da weiter? Was taten die Leute, die neben dem Eseljungen stehen? Sie fragten, was macht ihr hier? Und sie sagen, hey, der Herr braucht es. Und sie lassen es ihm. Oder lassen es den zwei Jüngern. Und wir wissen natürlich nicht, was da im Hintergrund vor sich ging, ob Jesus schon zuvor mit den Besitzern des Fohlens vielleicht gesprochen hat, eine Absprache gehalten hat, das vereinbart hat, oder ob er übernatürlich einfach wusste, dass das in Ordnung gehen würde, dass sie gern das Fohlen Jesus bereitstellen würden. Beides ist natürlich möglich. Wichtig ist auf jeden Fall, Jesus fordert seine Jünger nicht dazu auf, irgendwie hier Diebstahl zu betreiben, sondern die da rumstanden und wahrscheinlich auch darauf aufpassten, auf dieses Fohlen, die haben da eingewilligt und es gerne ausgeliehen, dem Herrn. Jetzt, wenn wir weiterschauen, ab Vers 7, so die nächsten Verse bis Vers 11, die Vorbereitungen sind jetzt abgeschlossen, das Eseljunge steht bereit. Was passiert? Die Kleider und Mäntel werden auf dem Eseljungen gelegt und Jesus setzt sich darauf. Jetzt kann dieser vorbereitete Einzug beginnen für Jesus. Und in Vers 8 heißt es so schön, da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das beschreibt, dass jetzt diese Menschen, dass da eine Vorfreude in ihnen da ist. Eine Vorfreude und eine Ehrerbietung und sie aus dieser Vorfreude und Ehrerbietung heraus so einen roten Teppich irgendwie vor Jesus ausrollen. und ihn dadurch willkommen heißen. Und sie nutzen da ihre Mäntel, ihre Baumzweige, wir wissen das, Palmsonntag. Und ich finde es interessant, weil irgendwie, wir mögen diesen Ausschnitt, wir mögen diese Stelle, weil es sich irgendwie so richtig anfühlt, dass jetzt Jesus an diesem Punkt so willkommen geheißen. Und weil die meiste Zeit seines Dienstes wurde Jesus von den Menschen verachtet oder abgelehnt oder oft folgten ihm nur eine bewundernde Menge nach, weil sie irgendwas von Jesus bekommen haben oder Zeichen sehen durften oder Brot bekommen haben. Aber hier sehen wir jetzt, obwohl oft Jesus, da, also dass wir das lesen, dass oft die Zöllner ihn auch abgelehnt haben, hier aber an diesem Tag war alles anders. Plötzlich verheißen sie ihn willkommen. Und auch so ein Mantel war in Anbetracht der Kosten und des Wertes von Kleidung für die Menschen damals bestimmt wertvoll und mit einer großzügigen Ausdruck von Ehrerbietung. Und wenn ich an die staubigen Wege in Kathmandu denke, asphaltiert, ungepflasterte Wege, da könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht, wie das da damals der Weg nach Jerusalem rein war, vielleicht schon gepflastert, aber bestimmt ganz schön staubig. Und da so einen Mantel in den Staub zu legen, der sah danach bestimmt nicht mehr so aus wie davor. Und ich finde, das ist so ein schönes Zeichen. Was für ein schöner Ausdruck an Lobpreis genau das ist, was wir hier sehen. Was für ein schöner Ausdruck, Jesus als noch wertvoller zu erachten als diese Mäntel und Kleider, die sie hatten. Lobpreis bedeutet doch genau das. Jesus, du bist es wert. Du allein, Jesus, bist es wert, dass wir alles für dich hinlegen und unsere Mäntel in den Staub legen, damit die Hufen von diesem Esel füllen, ja nicht staubig werden. Du bist so viel wert. Und wir heißen dich so willkommen als den, der wertvoll ist und dem diese Ehre gebührt. Und ich glaube auch viele Situationen und Momente in unserem Dienst oder in meinen auch Erfahrungen in Nepal zum Beispiel, die letzten 9 Jahre, ich erzähle viel davon, weil ihr seht, es steckt mir noch in den Knochen. Auch da waren wir oft an einem Punkt in unserem Dienst, wo wir vielleicht nicht mehr weiter wussten, wo wir am Ende unserer Kraft waren, unserer Weisheit waren. Wo wir auch in der Gemeinde um Gründungsarbeit umfochten, umkämpft waren, wo irgendwie Momente, wo so alles zwischen den Fingern zu zerrinnen schien. Wo Brüder, Schwestern von uns, Mitarbeiter gelitten haben, schwere Sachen durchgemacht haben. Und wo wir manchmal Gott nicht verstehen konnten und ihm gerade darin lernen durften, auch zu vertrauen in solchen Momenten. Wo wir erschöpft waren und das Gefühl hatten, alles zu geben, aber irgendwie keine Frucht zu sehen. Doch genau in den Situationen durften wir immer wieder seine Gegenwart erleben und auch darin ihm begegnen und auch darin zu sagen, Jesus, du bist es wert. Egal, was wir sehen gerade, egal, wie es sich gerade anfühlt, du bist es wert. Du bist es wert, denn du hast alles für uns gegeben. Deswegen bist es du wert, dass wir alles für dich geben. Und das ist Lobpreis. Genau das ist Lobpreis. Es ist nicht nur Musik, nicht nur wenn wir hier sonntags zusammenkommen und singen. Lobpreis ist so viel mehr, das wisst ihr. Das ist eine Lebenshaltung von uns, zu sagen, Jesus, du bist es wert. Und Römer 12, Vers 1, kennt ihr auch? Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja, und dieses Wort Gottesdienst, da steckt es drin. Das sei euer vernünftige Anbetung und Lobpreis. Zu sagen, hey, wir legen alles hin. Du hast alles für uns hingelegt, wir legen alles für dich hin. Du bist es wert. Jetzt, wenn wir weiterlesen, Vers 9 und Vers 10. Wie hört es sich? Also wir haben gesehen, wie sie das demonstriert haben mit ihren Taten, diesen Lobpreis. Wie hört es sich dieser Lobpreis an? Da heißt es, Vers 9 und 10, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters Davids, das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und das ist ein Lobpreis, der stammt aus Psalm 118 und kommt eigentlich so aus so einem Wallfahrtslied, wo so nach Jerusalem, um zum Tempel hinaufzugehen, davon handelt. Genau, lass uns das mal anschauen, Psalm 118, 24 bis 26. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Da wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ach Herr, hilf! Dieses Ach Herr, hilf ist es in Hebräisch. Hosia und Na, das ist die, was da drin steckt. Ach Herr, hilf. Ach Herr, hilf, lass es wohl gelingen. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn. Das war ein bekannter Lobpreis damals für die Menschen. Und diesen Vers und diese Verse haben sie genutzt, um Jesus willkommen zu heißen. Und interessant dabei ist zu sehen, dieser Lobpreis von ihnen war somit biblisch. Ja, und es hilft uns auch zu verstehen, auch das ist was Wichtiges, was wir verstehen können, wenn es um Lobpreis geht. Lobpreis soll biblisch sein, soll gegründet sein in der Schrift. Und auch da wieder David Gusek sagt es so, es ist wichtig, dass wir Gott so anbeten, wie er angebetet werden will. Wenn Gott also sagt, dass wir mit Worten zu ihm kommen sollen, zum Beispiel Hosea 14, dann kommen wir auf diese Weise. Wenn Gott sagt, dass wir mit Gesang zu ihm kommen sollen, Psalm, verschiedene Psalme, Psalm 100, dann kommen wir auf diese Art zu ihm. Wenn Gott sagt, dass wir mit erhobenen Händen zu ihm kommen sollen, Psalm 134 zum Beispiel, dann kommen wir so. Bei der Anbetung geht es darum, das zu tun, was Gott Freude macht. Nicht das, was uns Freude macht. Und die erstaunliche Wahrheit da drin ist, genau wenn wir das tun, was Gott Freude macht, darin finden sich auch für uns Freude, für uns und Selbsterfüllung für uns. Aber es geht nicht um uns, es geht um ihn. Es geht das zu tun, was ihm Freude macht, was er tun möchte, wie er angebetet werden möchte. Also darum geht es, das zu tun, was Gott Freude macht, ihn in den Mittelpunkt zu stellen, nicht uns. Wie sieht es bei uns aus? Ganz praktisch, in unserem Leben. Wie könnte das auch vielleicht in deinem Leben diese Woche aussehen, das zu tun, was Gott Freude macht? Wie könnte mitten in der Situation deiner Lebensrealität aussehen, zu sagen, Jesus, du allein bist es wert. Du bist es wert. Und es ist auch interessant, dass hier dieser Gesang Hosianna, ich habe das ja kurz erwähnt, hier in dem Psalm hatten wir gesehen, das heißt, im Deutsch wird es übersetzt im Psalm 18, ach, rette mich. Das ist, was aus dem Hebräischen kommt. Hosia ist dieses Rette und ach ist dieses Na. Hosia, Na. Das heißt eigentlich, ach, hilf uns. Ach, rette uns. Und es wurde dann, ich glaube, über die Jahre für sie auch so ein Ausruf nach Rettung, aber auch so ein Ausruf nach, sei du siegreich unter uns und auch so ein Stück weit ein Lobpreis. Und ich finde es so stark, dass Hosianna genau das bedeutet. Ach, rette uns, weil wir brauchen Rettung, wir brauchen Hilfe. Wir sind verloren in unserer Sünde und getrennt von einem ewigen Gott, vor dem wir uns eines Tages rechtfertigen müssen. Wir können nichts aus uns alleine, aus uns selbst heraus helfen und uns aus uns selbst heraus retten. Das können wir nicht. Zwar können wir weiter und immer weiter versuchen, wir alle um uns herum, unabhängig von Gott, zu diesem endlosen Selbstverbesserungsrennen mitzuhalten. Aber wenn wir ehrlich sind, brauchen wir nichts dringender als eine Hilfe und eine Rettung, die nicht aus uns selbst herauskommt, sondern die von außen kommt. Und genau das ist die gute Nachricht. Diese Rettung ist gekommen. Diese Rettung hat einen Namen, Jesus. Und Hosianna heißt, wir preisen dich und die Hilfe und diese Rettung, die allein in dir zu finden ist. Jesus, wir jubeln darüber, dass du jetzt hier bist und heißen dich und deine Rettung hier willkommen. Und es ist interessant, dass auch hier nicht, dass sie nicht nur Jesus, es ist interessant, wie sie das ausdrücken, nicht nur Jesus, gepriesen sei der Name, oder nicht gepriesen sei nicht nur welcher, der da kommt im Namen des Herrn, sondern sie sagen auch Vers 10, gepriesen sei das Reich unseres Vaters Davids, das kommt im Namen des Herrn. Das finde ich interessant, dass sie das dazufügen, dass es ihnen auch um das Reich geht, das da kommt. Und wir wissen auch da aus dem Alten Testament heraus, haben sie auf den Messias gewartet, jemand, der versprochen war, der so aus der Linie Davids kommen wird und der ein Reich aufbauen wird, das für immer Bestand haben wird. Und darauf haben sie sich gefreut, auf den haben sie gewartet. Aber was sich bei mir irgendwie auch in der Vorbereitung aufgedrängt hat, diese Frage, haben sie das wirklich verstanden, dieses Königreich Gottes, wozu Jesus hier gekommen ist? Was für eine Erwartung und Vorstellung hatten sie von diesem Reich? Wie haben sie sich das vorgestellt? Haben sie das verstanden, wie Jesus darüber gelehrt hat, was dieses Reich ist? War ihre Begeisterung vielleicht nicht nur darauf ausgerichtet, dass Jesus hoffentlich bald politisch und militärisch sie von dieser römischen Besatzungsmacht befreien wird? Und es ist voll interessant, weil genau vor 200 Jahren zuvor hatten sie was ganz Ähnliches erlebt. Da gab es diesen Judas Makkabäus, habt ihr vielleicht von dem gehört, der hatte vorher, es war 200 Jahre, einen syrischen König, der hieß Antioch Epiphanias, besiegt. Und er war so von den Juden, also war ein Jude, der hat die besiegt, den syrischen König, und er war in Jerusalem dann eingezogen nach diesem Sieg und hatte den Tempel gereinigt und wieder aufgebaut. Und woraufhin die Menschen Efeu geschwenkt haben und Palmblätter, während sie Lobpreis sangen. Und Judas Makkabäus dann eine Königsdynastie gründete und aufbaute, die über Jahrhunderte oder die 100 Jahre ungefähr dauerte. Und diese Palmzweige, die sie da holen, ich glaube, das war genau ihre Vorstellung. Sagt, jetzt kommt dieser Messias. Und vor 200 Jahren, unsere Vorfahren haben uns davon erzählt, wie sie diese Palmzweige geschwungen haben. Jetzt sind wir an der Reihe, diese Palmzweige zu schwingen. Und wir freuen uns auf diese Art von Reich, die da jetzt anbricht. Ja, war das vielleicht ihre Erwartung? Eine ganze Hoffnung so in einem reingesteckt in ein politisches Reich, das Jesus vielleicht bringt, eine politische Befreiung? Oder haben sie wirklich von Herzen, standen sie da und sagen, Jesus, wir heißen dich willkommen als den Messias, so wie du kommen möchtest, so wie du bist. Wir wissen es nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Erwartungen hatten an Jesus, als er da eingezogen ist nach Jerusalem. Und auch die Römer zum Beispiel, auch interessant, also in der Vorbereitung habe ich gelesen, die Römer hatten auch sich so einen Königseinzug, triumphalen Einzug ist ein interessantes Wort, wir nennen das so, aber für die Römer war ein triumphaler Königseinzug von so einem mächtigen römischen General was ganz anderes. Für sie war ein triumphaler Einzug eine Ehre, die einem römischen General zuteil wurde, der einen allumfassenden und entscheidenden Sieg errungen hatte und mindestens 5000 feindliche Soldaten getötet hatte. Wenn der General nach Rom zurückkehrte, in so einem Fall, wurde eine prächtige Parade veranstaltet. Zuerst kamen die vom Feind erbeuteten Schätze, die dann eingeführt wurden, dann die Gefangenen, dann seine Armee, die einmarschiert ist, Einheit für Einheit und ganz zum Schluss fuhr der General in einem goldenen Wagen, der von prächtigen Pferden gezogen wurde. Die Priester verbrannten Weihrauch zu seinen Ehren und die Menge rief seinen Namen und lobte ihn. Und die Prozession endete dann in der Arena, wo dann einige der Gefangenen zur Unterhaltung der Menschen, der Massen, den wilden Tieren vorgeworfen wurde. Das war ein römischer, triumphaler Einzug eines römischen Generals. Doch Jesus war kein römischer General. Und er kam auch nicht, um ein politisches Königreich zu errichten und diese Nation Israel in dieser Zeit von der römischen Besatzungsmacht politisch für ein paar Jahrzehnte wieder zu befreien. Nein, Jesus ist anders. Ganz anders als die Erwartungen, die vielleicht an ihn gestellt wurden. Er kam für was viel Größeres. Er kam, um ein Reich einzuläuten, bei dem es darum ging, die Menschheit, die von Sündenfall an getrennt war von Gott, wieder hinein verfügbar zu machen, um hineinzukommen in diese Gemeinschaft mit dem Vater. Und nicht nur für eine Nation, politische Nation, sondern bis an die Enden der Erde, haben wir gelesen. Dafür ist Jesus gekommen, für alle Völker, alle Nationen und auch für uns heute Morgen hier. Und die Frage deswegen an uns muss heißen, wie sieht es mit deiner Erwartung aus? Wie sieht es mit unserer Erwartung aus? Was für eine Erwartung haben wir? Welche Erwartung hast du an Jesus und sein Reich? Willst du ihn nur so in deinem Leben willkommen heißen, wie er dir reinpasst? Wie er dir in deinen Terminkalender, in deine Lebensziele reinpasst? Unsere Vorstellung von Gemeinde reinpasst? Unsere Vorstellung von vielleicht Familie, Arbeit reinpasst? Oder bist du bereit zu sagen, Jesus, ich heiße dich willkommen, so wie du bist. Nicht meine Agenda zählt, sondern deine Agenda zählt. Bist du bereit, ihm diese Verfügungsgewalt über deinen Besitz, auch seine Anordnung zu gehorchen, ihm diese Verfügungsgewalt zu geben und ihm zu gehorchen, auch wenn manchmal diese Anordnung dich vielleicht verwirren? Bist du bereit, auch da irgendwie keine Mühen zu scheuen, um ihn zu ehren, also in deinem Leben zu schauen, was sind diese Mäntel in meinem Leben, die ich vor Jesus ausbreiten möchte? Was sind diese Palmzweige in meinem Leben, die ich schwingen möchte vor Jesus und hinlegen möchte auf dem Boden vor ihm? Und dadurch seine Ankunft in ein Fest zu verwandeln. Oder hast du deine christliche Hingabe, deine Ergebenheit Jesus gegenüber derart domestiziert, trivialisiert, dass du ihn schlicht als jemand ansiehst, der dir bei den Dingen hilft, die du sowieso machen willst. Als jemanden, der dich vielleicht mit trösten, religiösen Erfahrungen versorgt. Ist das deine Erwartung? Lasst uns heute Morgen mit solchen Erwartungen aufhören und einfach aus ganzem Herzen, voller Herzen, Jesus willkommen heißen. Als der wahre König aller Könige, als der, der ist. Und ja, auch den König, er ist der König, der nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um gekommen ist, so wie wir es gelesen haben, um sein Leben, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für dich und für mich. Der König ist es. Jesus ist dieser König, der es wert ist, nicht nur die Verfügungsgewalt und Herrschaft für die offensichtlichen Lebensbereiche und die einfachen Lebensbereiche unseres Lebens zu haben, sondern allen Lebensbereichen. Auch die, die vielleicht schwer sind, auch die, wo wir irgendwie eigentlich gar keinen mit reinmischen lassen wollen. Heißen wir ihn willkommen, in unserer Gedankenwelt, heißen wir willkommen in unseren Familien, in unseren Ehen, in unsere Arbeitsplätze. Da, wo wir stehen, da, wo wir leben, heißen wir ihn da willkommen. In jedem Bereich unseres Lebens. Und ja, und vielleicht ist es genau das heute Morgen dran, einfach wieder neu das zu sagen. Jesus, wir heißen dich willkommen. Wir treffen diese Entscheidung wieder neu, zu sagen, du bist der wahre König, der herrliche Herr der Herren, und wir heißen dich in unserem Leben willkommen. Und wir liefern uns somit auch dir aus, dem König aller Könige. Denn du bist es wert. Und wir stimmen ein damit, deswegen, wir wollen heute Morgen auch deswegen einfach nur das da einstimmen in diesen Lobpreis, wo es heißt, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Herr Jesus, und das tun wir einfach heute Morgen, das zu tun, das zu sagen, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für das, dass es dein Wort ist, Herr. Dass du so willkommen geheißen wurdest in Jerusalem, diesen Moment, dich so hast feiern lassen. Herr, und wenn wir in unser Leben schauen, in diese Woche schauen, was ansteht, wollen wir genau das tun. Wollen wir auch die sein, die singen und dir zurufen und dich willkommen heißen. Hosianna, du bist willkommen als der König der Könige. Nicht mit unseren Vorstellungen, Erwartungen, sondern so, wie du kommen möchtest. Sei willkommen, ja, in unseren Familien, Herr. Sei willkommen in unseren Ehen. Sei willkommen in unseren Schulen, Herr. In unseren Arbeitsplätzen. Sei du willkommen da, wo wir stehen, Herr. Weil du bist es wert und du bist dieser König aller Könige. Wir danken dir, dass du gekommen bist. Und wir heißen dich willkommen, auch heute Morgen hier, Herr. Amen.